Zweite Buch Mose, Kapitel 12, Vers 43 bis Kapitel 13, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremdling darf davon essen. Jeder um Geld erkaufte Knecht eines Mannes aber kann davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Ein Bewohner ohne Bürgerrecht und ein Mietling darf nicht davon essen. In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Und alle Kinder Israels machten es genauso, wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte. Genauso machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag. Da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Heilige mir alle Erstgeburt, alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Da sprach Mose zu dem Volk: Gedenkt an diesem Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, das der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat. Darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen. Heute seid ihr ausgezogen im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringen wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat, um dir ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat bewahren. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, und am 7. Tag ist ein Fest des Herrn. Man soll diese 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, und kein Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen: Es ist um deswillen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten, zur bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er es dir und deinen Vätern geschworen hat, und es dir gibt, so sollst du alles, was dem Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird: Was bedeutet das? So sollst du ihm sagen: Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das als erstes den Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt meiner Söhne aber löse ich aus. Und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein, und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, das uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Wir sind die Worte des lebendigen Gottes. Amen.
Herr Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, jetzt auch durch diesen Bibeltext. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist mächtig unter uns wirkst und unsere Herzen berührst. Amen. Ja, ich weiß nicht, was ihr im Anschluss des Gottesdienstes und des Abendbrotes vorhabt, aber heute am Abend findet in Leipzig das Lichtfest statt. Habt ihr das gewusst? Jedes Jahr am 9. Oktober kommen 10 oder sogar hunderttausende Leipziger in der Stadt zusammen, um diese Feierlichkeit zu begehen. Ein zentraler Treffpunkt dabei ist nicht zufälligerweise der Augustusplatz. Viele Menschen bringen dabei Kerzen mit, das sie in der abendlichen Dämmerung entzünden. Und zum festen Traditionsbestand gehört es, aus den vielen tausenden Kerzen eine leuchtende 89 auf dem Augustusplatz zu bilden. Warum das Ganze? Mit dem Lichtfest möchten die Leipziger ein wichtiges Ereignis in ihrer Geschichte erinnern. An die friedliche Revolution vor 26 Jahren, die Montagsdemonstration und die Friedensgebete in der Nikolaikirche, die die Wende und schließlich auch das Ende der DDR eingeleitet haben. Ein kleiner Gedankensprung. Bald werde ich Vater. Stellt euch vor, in 8 Jahren oder so sitze ich mit meinem Kind zusammen und möchte dem Kind etwas über die Geschichte unserer Stadt vermitteln. Vielleicht denkt ihr, das ist jetzt nicht gerade das Wichtigste, was ein Kind in diesem Alter lernen muss. Aber ich als Lehrer für Geschichte und Sozialkunde, mir ist es nun mal ein starkes Anliegen. Bietet es sich da nicht an, anstatt mit dem Kind ein Museum zu besuchen, das es am Ende vielleicht nur langweilt, oder aus einem Geschichtsbuch vorzulesen, das es dann doch nicht interessiert, bietet es sich da nicht an, einfach dieses Lichterfest heute Abend zu besuchen? Ich lasse diese Frage erstmal so offen stehen. Was hat das Lichtfest mit unserem Bibeltext zu tun? Auch in Israel gab es Feste und Rituale, die an die eigene Geschichte erinnern sollten. Und diese Feste und Rituale wurden dazu benutzt, bestimmte Ereignisse konkret zu machen und zu veranschaulichen. Letztlich ging es darum zu erklären, was der Glaube bedeutet. Den Text, den uns Matthias gerade eben gelesen hat, handelt von 2 jährlichen Festen und ein immer wiederkehrendes Ritual. Über das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote hatte Klaus ja zuletzt jeweils gepredigt. Und daher werde ich mich auf das Ritual konzentrieren, das hier im Buch Exodus zum ersten Mal erwähnt wird. Es ist die Heiligung, oder man könnte auch sagen die Absonderung der Erstgeburt für Jahwe. Wie sie in Kapitel 13 unseres Predigttextes in den Versen 11 bis 16 beschrieben wird. Darauf werde ich mich in der Predigt konzentrieren. Doch um diese Heiligung, Absonderung, man könnte auch sagen Weihung der Erstgeburt zu verstehen, um das auch in das ganze Buch Exodus einzuordnen, ist es wichtig zu verstehen, in welcher Verbindung dieses Ritual zu dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote steht. Und ich möchte am Anfang nochmal einen wesentlichen Gedanken zusammenfassen, den uns Klaus in seiner letzten Predigt mitgegeben hat. Und zwar ist es die Tatsache, dass es in diesen Festen, also in dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, um die Teilhabe an der Heiligung oder Absonderung Israels für Jahwe geht. Das Volk Israel wurde in zweifacher Hinsicht von den Ägyptern abgesondert. Und dafür stehen diese beiden Feste. Es wurde abgesondert durch das Passalamm, das die Israeliten von dem Gericht verschonte. Und das macht einen Unterschied zwischen den Geretteten, den Erstgeborenen Israels, und den Nichtgeretteten, den Ägyptern, über die das Gericht erging. Das ist der erste Aspekt, wie Israel an der Heiligung teilhat, an der Absonderung für Jahwe. Der zweite Aspekt der Heiligung betrifft die Befreiung von dem Einfluss böser Mächte. Klaus hat uns letzte Woche vor Augen geführt, wie das Fest der ungesäuerten Brote diesen zweiten Aspekt der Heiligung symbolisiert. Der alte Sauerteig steht für das alte Leben in der Sklaverei. Der ungesäuerte Teig steht für das neue Leben in der Freiheit. Und so wie die Israeliten ihr Haus vom alten Sauerteig reinigen mussten, so müssen wir auch unser altes Leben reinigen, uns von unseren Zwängen und sündigen Einflüssen befreien, die uns in der Sklaverei halten. Das ist die wahre Bedeutung des Festes der ungesäuerten Brote. Die Teilnahme am Passa und am Fest der ungesäuerten Brote steht also für die Teilhabe an der Heiligung, steht für die Absonderung für Jahwe. Wer an diesen Festen teilnimmt, identifiziert sich also mit Gottes Volk und mit seiner Absonderung von den Ägyptern, könnte auch sagen von der Heiligung für Jahwe. Wenn wir uns nun die Weihe der Erstgeborenen anschauen, dann können wir hier einen dritten Aspekt in der Heiligung Israels ergänzen. Kapitel 13, Vers 2 gibt Gott Mose die allgemeine Anweisung für die Israeliten. Heilige mir alle Erstgeburt, alles, was dem Mutterschoß als erstes durchbricht von den Kindern Israels, vom Mensch und vom Vieh, das gehört mir. Man könnte sagen, auch die Weihe der Erstgeburt steht für die Teilhabe an der Heiligung. Sie steht für die Teilhabe an der Heiligung durch Hingabe für Jahwe. Also erinnern wir uns, der erste Aspekt der Heiligung, der Teilhabe der Heiligung geschah durch Errettung. Das Passahlamm, das die Israeliten zu Geretteten macht und sie von den Ägyptern abgesondert hat, über die das Gericht ergeht. Zweiter Aspekt der Heiligung war die Trennung vom alten Leben. Die Befreiung vom bösen Einfluss Ägyptens symbolisiert im Fest der ungesäuerten Brote, das für Israel die Trennung vom alten Leben in der Sklaverei steht. Der dritte Aspekt ist die Heiligung Israels durch Hingabe für Jahwe, indem alle Erstgeburt von Mensch und Vieh für Gott geweiht wird, das heißt für ihn abgesondert wird. Sicherlich steht an dieser Stelle die Frage, warum ausgerechnet die Erstgeborenen? Was hat es damit auf sich? Nun, wenn wir in die Bibel schauen, es war Esau, der den väterlichen Segen empfangen sollte und nicht sein jüngerer Bruder Jakob. Nach dem Erstgeburtsrecht Israels, wie es später im mosaischen Gesetz festgelegt wurde, empfing der Erstgeborene den doppelten Anteil des Erbes wie der Bruder. Man könnte sagen, die Erstgeborenen hatten in der damaligen Kultur eine privilegierte Stellung. Das war im Judentum, aber auch in anderen Kulturen so. Und auch heute spielen die Erstgeborenen ja noch eine besondere Rolle. Wenn wir zum Beispiel an die Thronfolgeregelung in den Königshäusern denken. Auf Charles als Nachfolger von Queen Elizabeth folgt nicht Harry, sondern William, der erstgeborene Sohn. Und übrigens dann erst Williams Kinder, George, Charlotte, bevor Harry den Thron besteigen könnte. Ist so, ne? Nicht, dass ich hier als Deutscher was Falsches sage. Gott erhebt also einen Besitzanspruch auf das Erstgeborene, da es in der damaligen Kultur als das Beste galt. Das Erste war das Beste und das Erste zu geben bedeutete volle Hingabe für Gott. Zweitens, da die Erstgeborenen den Erstgeburtssegen empfingen, als auch das hauptsächliche Erbe, kann man sagen, dass an den Erstgeborenen auch ein bisschen das Schicksal der ganzen Familie hing. So waren die Erstgeborenen nicht nur privilegiert in ihrer Familie, sondern sie standen auch für die ganze Familie. Die Erstgeborenen waren nicht nur das Beste, sondern das Erste stand auch für das Ganze, könnte man sagen. Damit bedeutete diese Heiligung der Erstgeborenen nicht nur Hingabe des Besten, sondern es bedeutete auch, sein ganzes Leben Gott darzubringen. Also wenn Israel seine erstgeborenen Söhne gab, wenn sie die erstgeborenen Jahwe weihte, dann brachten sie damit zum Ausdruck, dass eigentlich alles dem Herrn gehörte. Obwohl diese besondere Stellung der Erstgeborenen in unserer Kultur und bei uns in der Gemeinde, in der heutigen Christenheit kaum noch von Bedeutung ist, hat dieses Ritual doch uns einiges zu sagen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Schreibt Paulus in Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Und es ist kein Zufall, dass diese Stelle dort im Römerbrief weit hinten steht. In den ersten Kapiteln des Römerbriefes hat Paulus lang und ausführlich das Evangelium erklärt. Er hat erklärt, wie Sünder durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht werden können, wie sie vor ihm bestehen können. Und erst dann kommt er auf den Lebenswandel zu sprechen. Was hat diese Reihenfolge für eine Bedeutung? Ich denke folgende: Diese Forderung, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer zu bringen, so für Gott zu leben, ihn sich so hinzugeben, das ist die Antwort auf die Erlösung, die Antwort auf das Evangelium. Wir sehen diese Logik, diese Reihenfolge auch in der Heiligung von Israel. Israel wurde errettet durch das Blut des Passahlamms. Als Antwort darauf sollen die Israeliten ihr altes Leben, den gesäuerten Teig, ablegen und hinter sich lassen. Und als Antwort auf ihre Erlösung sollen sie sich in voller Dankbarkeit mit ihrem ganzen Leben dem hingeben, der sie errettet hat. Jahwe, der Herr. Christus hat uns errettet vor Gottes Gericht. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit geführt. Sollten auch wir ihm daher nicht unser Leben voll und ganz zur Verfügung stellen? Diese Weihe der Erstgeburt bedeutet Heiligung durch Hingabe des Lebens für Jahwe. Aber sie bedeutet noch mehr. Schauen wir mal in Vers 14 von Kapitel 13. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? Also die Weihe der Erstgeburt. So sollst du ihm sagen: Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Das heißt, in diesem Ritual geht es um Errettung. Es geht darum, dass Jahwe errettet hat. Aber wie kam diese Errettung zustande? Das wird uns im darauffolgenden Vers 15 mitgeteilt. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägyptens, von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Die Errettung der Erstgeborenen Israels und damit des ganzen Volkes wird hier mit der Tötung der Erstgeborenen Ägyptens verknüpft. Ja, also diese Verbindung gibt es hier. Die Israeliten sollen mit der Weihe der Erstgeburt verstehen, wie Jahwe sie aus Ägypten errettet hat. Denn wann und wodurch kann das Volk in die Freiheit ziehen? Erst nach dieser 10. Plage. Also erst nachdem die Erstgeborenen Ägyptens sterben, ist der Pharao gewillt, Israel in die Freiheit zu lassen. Mit anderen Worten, Gott hat sein Volk durch Gericht an den Ägyptern gerettet. Daran sollen sich die Israeliten in der Weihe ihrer Erstgeborenen erinnern. Es ist interessant, Vers 13, wenn wir da nochmal reinschauen, da ist von einem Esel die Rede. Ein sehr interessantes Detail in diesem Bibeltext. Das Ritual der Weihe, der Erstgeburt, steht auch in einer zweiten Hinsicht für die Errettung durch Jahwe. Schauen wir uns Vers 13 einmal an. Da geht es um eine Auslösungsregel. Jeder Erstling vom Esel soll mit einem Lamm ausgelöst werden. Wenn die Israeliten den Esel nicht auslösen wollten, also wenn sie anstelle des Esels nicht das Lamm opfern sollten, dann sollten sie ihn töten. Was hat es damit auf sich? Eine Erklärung wäre, der Esel war ein unreines Tier. Oder galt als unreines Tier. Das Unreine muss zerstört oder ausgelöst werden. Und dann geht es weiter. Es ist ja nicht nur von einem Esel die Rede. Im gleichen Vers heißt es, ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Was ist das für ein Bild, was hier gezeichnet wird? So stand also der Mensch mit einem unreinen Tier auf einer Ebene. Was sagt uns das über den Menschen? Der Mensch hat Erlösung notwendig, so wie ein unreines Tier. Ich denke, das ist es, was dieser Vers sagen möchte. Ist das nicht ein demütigendes Bild? Und wohlgemerkt, es ist ein Lamm, das die Stelle des unreinen Esels oder des unerlösten Menschen einnehmen muss. Was für ein Bild. Ich denke, würden wir uns das klarer vor Augen haben, dann würden wir auch eine umso tiefere Freude darüber empfinden, was Jesus Christus dann am Kreuz für uns getan hat, dass er uns von all unserer Schuld durch sein Blut reingewaschen hat. Vers 16, und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein, und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, das uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. In diesem Vers 16 sehen wir, das Volk, das soll sich nicht nur einmal oder hin oder mal wieder an ihre Errettung durch Jahwe erinnern. Nein, es soll eine bleibende, man könnte auch sagen nachhaltige Erinnerung sein. Das bedeutet, zum einen die eigene Geschichte, das Vergangene nicht zu vergessen. Immer wieder auf das zurückzublicken, was geschehen ist. Aber es bedeutet auch eine zweite Sache, und das können wir aus dem 14. Vers entnehmen. Vers 14, und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das alles, dann sollst du ihn sagen und so weiter. Zu einer bleibenden Erinnerung gehört nicht die Rückschau, nicht nur die Rückschau auf das, was geschehen ist, sondern auch, dass man das, was geschehen ist, an die nächste Generation weitergibt. Denn nur durch diese Weitergabe wird eine Erinnerung auch bewahrt. Geht also nicht nur um eine Rückschau, sondern auch um eine Vorausschau, könnte man sagen. Aber wie können wir auch heute als christliche Gemeinde eine solche bleibende oder nachhaltige Erinnerung schaffen? Erste Antwort. In Vers 14 ist von dem Sohn die Rede. Es fängt also mit der Unterweisung der Kinder an. Aber wichtig ist an dieser Stelle, dass es nicht irgendwelche Kinder sind, sondern es ist von dein Sohn die Rede. Es ist also klar, dieser Text richtet sich an Eltern. Ich denke, das ist wichtig für alle christlichen Eltern oder die, die wie ich es werden, sich immer wieder klar zu machen, wir als Eltern sind verantwortlich, unsere Kinder zu unterweisen. Vielleicht stehen wir manchmal in der Gefahr, diese Verantwortung an die Gemeinde und das heißt dann speziell an die Kindergottesdienstleiter stillschweigend zu übertragen, dass im Kindergottesdienst die christliche Unterweisung hauptsächlich stattfindet. Aber hier und an vielen anderen Stellen macht die Bibel klar, und wer im Seminar von Rory Bell mit teilgenommen hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass es viele Stellen in der Bibel gibt, wo klar ist, dass die Eltern in die Verantwortung genommen werden, wenn es um die geistliche Unterweisung ihrer Kinder geht. Das wäre also Punkt 1, wie wir eine nachhaltige Erinnerung schaffen können. Punkt 2. An dieser Weihe der Erstgeburt sehen wir die Bedeutung von Ritualen für das geistliche Leben. Nun geht es nicht darum, heute diese alttestamentlichen Rituale neu zu vollziehen. Ja. Aber der Punkt in unserem Text ist vielmehr der, Rituale müssen erklärt werden. Rituale müssen erklärt werden. Denn Gott gibt eine genaue Anweisung, was man dem fragenden Sohn sagen soll. Sollte ich also die Gelegenheit nutzen, in 8 Jahren mit meinem Kind das Lichterfest zu besuchen, damit es etwas über die Wendezeit erfährt? Ja, aber nur, wenn ich dem Kind auch erkläre, was hinter den Handlungen und den Symbolen steht und welche Bedeutung das alles hat. Ich muss also erklären, dass am 9. Oktober in Leipzig es einmal eine Großdemonstration gegen das DDR-Regime gab, die am Augustusplatz stattfand. Dass damals viele Demonstranten und Teilnehmer des Friedensgebets Kerzen entzündet haben. Dass die Kerzen oder das Licht für Hoffnung steht und auch für Freiheit ein Symbol dafür ist. Und dass die 89 auf das Jahr dieses Ereignis hinweist, auf das Jahr 1989. Was heißt das für uns als Gemeinde? Gott möchte, dass Rituale nicht einfach vollzogen werden, sondern dass sie auch verstanden werden. Also achten wir darauf, dass wir die Rituale, die wir als Christen haben, ich denke da an die Sakramente wie Taufe oder Abendmahl, aber auch bis hin in die liturgischen Bestandteile unserer Gottesdienste, dass wir die unseren Kindern und anderen, die sie nicht verstehen, erklären und diese auch verständlich machen, was sie bedeuten und warum wir sie vollziehen. So schaffen wir eine Erinnerung, die über die Generation der Gemeinde hinweg bestehen bleibt. Eine Erinnerung daran, dass unser Vater im Himmel uns mit starker Hand aus unserer Not errettet hat. Und eine Erinnerung daran, dass wir ihm aus Dankbarkeit unser ganzes Leben geben sollen. Lasst mich zum Abschluss beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dein Volk errettet und erlöst hast, dass du es aus der Knechtschaft, der Sklaverei und der Sünde geführt hast. Vater, wir danken dir, dass du deinem Volk auch solche mächtige Erinnerungszeichen gesetzt hast. Und Vater, so bitten wir dich auch für unser Leben und für unsere Heiligung. Wir bitten dich, dass du uns ein Herz schenkst, das in wirklicher Dankbarkeit auf deine Erlösung reagiert, so dass wir unser Leben auf dich hin ausrichten. Und Vater, gib uns dazu deinen Geist, den wir brauchen, und rüst uns aus mit einem starken Glauben, mit Freude an dir, und schenke uns auch Weisheit, wie wir ja als Familie und auch als Gemeinde an deine großen Taten erinnern können. In Jesu Namen. Amen.